Das hier ist Textguerilla. Textguerilla ist der erste Podcast in Deutschland, der dir Steuern so erklärt, dass sie wirklich gut verständlich sind. Viel Freude mit diesem Podcast. Hallo liebe Freunde des Steuerrechts, ihr hört den Podcast Textguerilla. Ich bin Dirk Winkler und heute werde ich mich mit der Frage auseinandersetzen, welche Vorteile hat der Unternehmer in steuerlicher Hinsicht gegenüber dem Arbeitnehmer? Und jetzt ist wahrscheinlich der erste Einwand von euch, wie jetzt Vorteile? Ich als Unternehmer muss mich doch komplett mit meinen Steuern auseinandersetzen. Ich habe doch den riesigen Verwaltungsaufwand. Wo ist dann der Vorteil? Wenn wir jetzt mal von der Verwaltung absehen und ins Fachliche hineingehen, also in die einzelnen Vorschriften des Steuerrechts, dann werdet ihr erkennen, dass dort viele Unterschiede sind von den grundsätzlichen Ansätzen und von den einzelnen gesetzlichen Regelungen, so dass wir dort nachher sehen, dass der Unternehmer wirklich insgesamt Vorteile gegenüber dem Arbeitnehmer hat. Mein Ziel hierbei ist, einfach mal den Unternehmern unter euch aufzuzeigen, die bisher denken, dass sie steuerlich wahnsinnig benachteiligt sind oder in rechtlicher Hinsicht, dass das Gesetz hier auch wirklich positive Punkte mit sich bringt, die euch nachher einen Vorteil bringen. Lass uns ganz unten an der Wurzel anfangen. Ein steuerlicher Vorteil des Unternehmers bedeutet in diesem Fall, dass der Unternehmer im Verhältnis zu dem Arbeitnehmer eine geringere steuerliche Belastung hat. Warum das Ganze? Der Unternehmer muss in rechtlicher Hinsicht und auch in tatsächlicher Hinsicht grundsätzlich erstmal Kosten produzieren, um später einen Erlös zu erwirtschaften. Er muss also erstmal das Feld bestellen, bevor er nachher die Ernte einfahren kann. Idealerweise ist diese bildhaft gesprochene Ernte nachher größer als die Ernte, die ein Arbeitnehmer einfährt. Wenn man im Verhältnis dazu den Arbeitnehmer betrachtet, dieser bewirbt sich bei einer Firma, wird dort angestellt, fährt dann jeden Tag zu dieser Firma hin, arbeitet dort, muss sich allerdings dann grundsätzlich erstmal nicht weiter darum kümmern, dass er täglich einen gewissen Verdienst erwirtschaftet. Er hat ein fest vereinbartes Gehalt und somit hat er grundsätzlich erstmal, also natürlich hat er Kosten, wie zum Beispiel Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, aber grundsätzlich erstmal muss er jetzt nichts weiter investieren, damit jedes Mal oder jeden Monat dieses Gehalt kommt, außer natürlich seiner Zeit. Das bedeutet für den Arbeitnehmer also, dass es eine klare Trennung gibt zwischen der beruflichen Sphäre seiner Arbeit und alles, was darüber hinausgeht, ist erstmal seine Privatsphäre. Er hat die Möglichkeit, diese privaten Kosten als berufliche Kosten zu deklarieren. Er muss es allerdings mal relativ genau nachweisen. Bei dem Unternehmer sieht das etwas anders aus. Der Unternehmer hat nicht ein Arbeitsverhältnis, was er abschließt und in dem er dann sicher ist durch einen Arbeitsvertrag, sondern der Unternehmer hat im Regelfall mehrere Auftraggeber oder auch jedes Mal einzelne Aufträge, jedes Mal einzelne Handelsabschlüsse. Und für jeden einzelnen Aufwand muss er erstmal in Vorleistung treten, hat erstmal Kosten, um nachher diesen Abschluss zu haben. Ein Händler zum Beispiel kauft immer erst Ware, investiert immer erst in Werbung, hat immer erst Verwaltungskosten in seinem Vertrieb, Kosten für Einkauf und Verkaufspersonal. Und erst dann wird nachher der Deal abgeschlossen und wird der Umsatz getätigt. Und wenn er dann all diese Punkte gegeneinander aufstellt, dann verbleibt ihm ein Gewinn. Die Herangehensweise ist also einfach eine andere, sodass erstmal die Kosten entstehen und später erst der Gewinn eintritt. Und um das Ganze jetzt gleich erstmal mit einem Beispiel zu füttern, nämlich mal den Computer. Wenn sich ein Unternehmer einen Computer kauft, dann ist es relativ klar, dass er mit diesem Computer, solange es nicht einen betrieblichen und einen privaten Computer gibt, solange ist es klar, dass er damit ins Internet geht, um nach Möglichkeiten für sein Unternehmen Ausschau zu halten, um damit über E-Mail zu kommunizieren mit seinen Geschäftspartnern. Allein vom Logischen her, da werdet ihr mir recht geben, wird der Unternehmer mit seinem Computer im Bereich seines Business tätig sein. Er wird ihn dafür nutzen. Und wenn man sich demgegenüber mal den Arbeitnehmer anschaut, wenn der sich einen Computer kauft, geht man erstmal davon aus, dass er ihn für private Zwecke nutzt. Wenn der Arbeitnehmer bei der Arbeit ist, dann arbeitet er, dort hat er einen Computer zur Verfügung, den nutzt er, um damit sich für seine Firma und um dort seine Arbeit auszuführen. Wenn er dann zu Hause ist, wird er im Regelfall das machen, was er bei der Arbeit nicht macht. Somit private Korrespondenz, Facebook, schaut sich Videos auf YouTube an, informiert sich über Sachen, die ihn privat interessieren. Aber es ist eben von vornherein eine Kappung der Sphäre. Es kann durchaus sein nachher, dass der Arbeitnehmer auch zu Hause recherchiert für seine Tätigkeiten, die er im Beruf macht. Jedoch muss das von vornherein nachgewiesen werden. Und an dieser Stelle muss es der Unternehmer eben erstmal nicht nachweisen. Und das ist der große Unterschied. So, und dann gibt es noch den weiteren Gedankenansatz. Der Arbeitnehmer an sich ist von 9 to 5 oder wann auch immer im Büro, arbeitet in der Zeit. Danach geht er seinen privaten Freuden nach. Und der Unternehmer, dem sagt man immer nach, dass er selbstständig, also selbst und ständig, so geht dieser alte Spruch, tätig ist und somit sich ständig mit seinem Unternehmen beschäftigt. Dass er immer am Nachdenken ist, wie man halt noch mehr Umsatz machen könnte, wie man das Geschäft vorantreiben könnte. Wenn der Unternehmer den Hauptteil seiner Zeit damit verbringt, für sein Unternehmen zu denken, zu recherchieren und tätig zu sein, dann sind auch sehr viele der Gegenstände, mit denen er sich umgibt oder die er angeschafft hat, haben zumindest einen teilweisen unternehmerischen Nutzen. Und wenn sie einen unternehmerischen Nutzen haben, dann sind die Kosten, die dafür anfallen, ebenfalls unternehmerisch oder gewerblich bedingt und somit nachher Betriebsausgaben, eben immer im Verhältnis der betrieblichen Kosten zu den privaten Kosten. Ein weiterer Gedankenansatz ist das Networking. Ein Unternehmer braucht Kontakte. Je mehr Kontakte, desto besser, denn jeder Kontakt kann ein Lieferant sein oder ein Kunde sein, der sein Geschäft noch weiter vorantreibt. Gegebenenfalls kann es eben auch eine Person sein, die ihn von seinem Gedanken her weiterbringt, sodass er sein Unternehmen fortentwickeln kann und es noch besser aufstellen kann, dass es vielleicht auch noch effektiver machen kann. Networking an sich ist immer etwas, was ein privates Geschmäckle hat, sage ich es mal so. Jedoch ist es nicht möglich, diesen privaten Ansatz komplett rauszunehmen. Wenn man sich mit jemandem trifft, wenn man ihn gerade kennenlernt, auf geschäftlicher Ebene, dann macht man im Regelfall das, was man auch mit jemandem machen würde, den man privat kennenlernt. Man geht mit ihm zum Beispiel ins Restaurant. Daraus folgt, dass die Kosten dafür, das sind die sogenannten Bewirtungskosten, nachher steuerlich abzugsfähig sind, zumindest zu 70% übrigens an dieser Stelle. Daraus folgt, wenn man jemandem Geschenke macht, dass diese bis zu Kosten von 35 Euro steuerlich abzugsfähig sind. Das sind Kosten, die normalerweise betrieblich veranlasst wären, Geschenke an sich oder Bewirtung gleich gemeinsam essen gehen und wo man sicherlich über Projekte spricht, gemeinsame Projekte, aber in lockerer Ebene. Wenn man dabei isst oder wenn man etwas trinkt, dann ist man nicht so konzentriert an der Sache, als wenn man im Büro zusammensitzt und wirklich ein konzentriertes Projektgespräch macht. Und das weiß eben auch der Gesetzgeber, dass es nicht geht, dass man Geschäfte anbahnt, ohne auf diese private Ebene komplett zu verzichten. Man muss sich ja untereinander erstmal beschnuppern, man muss sich dann riechen können. Man wird nicht mit jemandem zusammenarbeiten, den man persönlich überhaupt nicht mag. Und wenn man das jetzt wiederum mit dem Arbeitnehmer vergleicht und sich die Frage stellt, der Arbeitnehmer, muss der denn auch Networking betreiben? Sicherlich, der Arbeitnehmer muss mit seinen Kollegen klarkommen und wenn er mit Lieferanten und Kunden telefoniert, dann sollte er auch mit denen klarkommen. Aber wenn er Kosten dafür produziert, dann sind diese Kosten in erster Linie mal Privatausgaben, weil der Gesetzgeber nimmt an dieser Stelle an, wenn du für deinen Arbeitgeber solche Gespräche führst, wenn du auf einer privaten Ebene zusammenkommst, dann wird deinem Arbeitgeber ja etwas daran gelegen sein und wird dir diese Kosten erstatten. Wenn er sie dir nicht erstattet, dann wird der private Beigeschmack hierbei wohl so groß sein, dass er selber kein eigenes Interesse daran hat. So ist die Logik. Und deswegen sind im normalen Fall die Kosten, die ein Arbeitnehmer hat, für die Bewirtung von Geschäftsfreunden nicht steuerlich gefördert. Also, um es noch einmal zusammenzufassen, der Unternehmer muss von vornherein jedes Geschäft einzeln anbahnen, hat dafür Kosten und hat nachher einen Umsatz. Der Umsatz führt nachher zu einem Gewinn, einzeln betrachtet für dieses Geschäft, und dieser Gewinn sollte nachher im Idealfall höher sein als das, was der Arbeitnehmer als Gewinnanteil bekommt. Ansonsten hat der Unternehmer nämlich schlecht gewirtschaftet. Bei dem Arbeitnehmer ist es anders. Der bewirbt sich, dann ist der fest in Lohn und Brot, hat einen Vertrag und muss dann eigentlich nichts mehr tun, muss keine Kosten produzieren, außer die Kosten, die ihm typischerweise als Arbeitnehmer entstehen. Und dementsprechend hat er weniger Möglichkeiten, Kosten steuerlich geltend zu machen, weil sie ihm eben tatsächlich auch nicht notwendigerweise entstehen. Also der Vorteil liegt für den Unternehmer in der Notwendigkeit, Kosten zu generieren. Das gilt für das Geschäft an sich, das gilt für das Einstellen von Personal, das gilt für den Kauf von Werbung, das gilt für Personen im Einkauf oder im Verkauf, für Fremdleistungen und das sind eben auch solche Kosten wie die eigene Fortbildung. Kosten dafür, dass man wirtschaftlich am Ball bleibt, also sich über die Fortentwicklung des Geschäfts immer informiert. Und es bedeutet natürlich auch, dass man Geschäfte anbahnt, dass man sich mit Personen trifft, mit Personen auf persönlicher Ebene zusammenkommt, um nachher sie zu Geschäftspartnern zu machen. Von diesem Gedankenansatz her hat der Unternehmer also schon mal gegenüber dem Arbeitnehmer einen Vorteil. Und das ist auch das, was sich in der Praxis aufgrund meiner Erfahrungswerte immer wieder zeigt. Teilweise muss der Unternehmer nicht mal mehr Geld in die Hand nehmen, um nachher einen steuerlichen Vorteil zu generieren. Das Ganze möchte ich jetzt im zweiten Teil des Podcasts mit Beispielen etwas mehr mit Leben füllen und damit starten wir jetzt. Das erste Beispiel, was ich nennen möchte, sind Fahrtkosten. Fahrtkosten können zum Beispiel Fahrten zu Kongressen sein, zu Messen oder zu Geschäftspartnern, mit denen man sich trifft. Man kann dorthin fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der Bahn, mit dem Flugzeug. Man kann natürlich auch mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß, das lassen wir jetzt mal außer Acht. Und man kann mit dem Auto fahren. Ich nehme mal das Auto als Beispiel. Wenn der Arbeitnehmer zu seiner Arbeit fährt, dann kann er 30 Cent pro Entfernungskilometer, also pro einfache Strecke zur Arbeit, steuerlich geltend machen. Wenn ich sage steuerlich geltend machen, bedeutet das übrigens immer, ich kann, wenn ich das insgesamt rechne, kann ich das von der Steuer absetzen. Bedeutet nicht, dass ich halt diese 30 Cent pro Kilometer Cash wiederbekomme, nur die Steuer da drauf. Ich habe einen Grenzsteuersatz, den ich damit multipliziere und diesen Betrag bekomme ich dann wieder. Wenn ich zum Beispiel einen Grenzsteuersatz von 30% habe, bekomme ich also pro Entfernungskilometer pro Tag 9 Cent wieder. Im Verhältnis dazu, wenn man jetzt den Unternehmer sieht, der Unternehmer darf nicht nur die Entfernungskilometer geltend machen, sondern die kompletten gefahrenen Kilometer. Auch der Unternehmer hat jetzt die Möglichkeit, 30 Cent pro Kilometer anzusetzen. Jedoch, wie gerade gesagt, kann er die kompletten gefahrenen Kilometer, der Arbeitnehmer aber nur die einfachen gefahrenen Kilometer geltend machen. Wir nehmen an, er fährt einfach hin und zurück. Das bedeutet, dass der Unternehmer doppelt so hohe Kosten steuerlich geltend machen kann. Und das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Man muss dabei bedenken, dass er nicht mehr Kosten hatte. Er ist die Strecke gefahren, er zahlt für den Sprit genau das Gleiche. Und das ist natürlich der Ansatz der pauschalen Kosten. Wenn man sagt, okay, ich habe kein Auto im Betriebsvermögen als Unternehmer, deswegen nehme ich halt diese 30 Cent, die ich ansetze. Wenn ich allerdings jetzt ein Auto ins Betriebsvermögen nehme, dann habe ich ja die Möglichkeit, die tatsächlichen Kosten geltend zu machen. Ich verweise an dieser Stelle auf die Podcast-Folge, welche Betriebsausgaben kann ich steuerlich absetzen? Hier führe ich genau aus, wie man Fahrtkosten steuerlich geltend machen kann. Ganz grundsätzlich bedeutet es, wenn ich ein Auto im Betriebsvermögen habe, aber dass ich die kompletten Kosten, die damit im Zusammenhang stehen, absetzen kann und gegebenenfalls einen Privatanteil entgegensetzen muss. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, die enthaltene Umsatzsteuer abzuziehen. Also unter Umständen, wenn ich ein sehr hochwertiges Auto habe, empfiehlt es sich von vornherein darüber nachzudenken, weil ich dann noch mal die Möglichkeit habe, noch mehr Kosten steuerlich geltend zu machen. So viel zu den Fahrtkosten. Weiter geht es mit dem Thema Reisekosten. Ich weiß, Fahrtkosten sind auch Reisekosten, aber ich nehme noch mal die Reisekosten gesondert hier rein. Wenn ihr unterwegs seid, eben auf einem mehrtägigen Kongress und ihr habt Hotelkosten, sind diese Hotelkosten steuerlich abzugsfähig. Dazu kommen die Verpflegungsmehraufwendungen. Das sind Pauschalwerte, 24 Euro für den ganzen Tag, 12 Euro für einen angebrochenen Tag und auch diese Kosten könnt ihr steuerlich absetzen. Viele Unternehmer vergessen das an dieser Stelle, weil sie denken, okay, ich habe ja tatsächlich nichts bezahlt. Der Sinn dieser Verpflegungsmehraufwendung ist einfach, dass man diese Abwesenheit vom Heimatort und die Notwendigkeit, dass man öfter essen gehen muss, dass man sich nicht zu Hause das Butterbrot schmieren kann, dass man das steuerlich würdigt. Somit, wenn ihr unterwegs seid, schreibt es auf. Jedes Mal, wenn ihr mehr als 8 Stunden von zu Hause weg seid, schreibt es auf. Und das bitte für das ganze Jahr, weil wenn man das nachher zusammenträgt, lässt sich durchaus eine ganze Menge an Kosten generieren. Und das im Nachhinein für das ganze Jahr zusammenzutragen, das ist, da gebt ihr mir bestimmt recht, eher kompliziert. Als nächsten Punkt möchte ich das Thema Fortbildung ansprechen. Wenn ihr Unternehmer seid, müsst ihr immer auf dem aktuellen Stand sein, was euren Bereich betrifft. Gerade wenn ihr im technischen Bereich oder im Bereich des Internets unterwegs seid, dann seid ihr dort, wo sich wahnsinnig viel entwickelt. Ihr müsst also an Messen teilnehmen, ihr müsst Kurse besuchen, ihr müsst Online-Kurse buchen und all das ist etwas, was euch eure Einnahmen sichert. Und demnach sind die Kosten direkt im Zusammenhang mit den Einnahmen stehend und ihr könnt sie als Betriebsausgaben geltend machen und somit Steuern sparen. Wenn ihr zu Kursen fahrt, dann habt ihr wieder die Fahrtkosten, wieder die Reisekosten, wieder die Verpflegungsmehraufwendung, wie gerade angesprochen. Deswegen auch diese Abwesenheiten von eurer Wohnung bitte immer aufschreiben, dokumentieren, mit Uhrzeiten, also so genau wie möglich. Und jetzt möchte ich noch mal die Frage in den Raum stellen, was genau ist denn alles Fortbildung? Ist das nur das reine Fachliche zu dem, was ich zurzeit mache? Oder ist es auch etwas, was in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung reingeht? Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum geht oft relativ eng einher. Viele Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung werden von Dozenten gehalten, die aus dem Unternehmertum kommen, beziehungsweise die immer wieder eine Brücke zum Unternehmertum schlagen. Grundsätzlich werdet ihr Inspirationen mitnehmen, die auf euer Business nachher durchschlagen. Oder ihr werdet zumindest Ideen mitnehmen, die ihr theoretisch in eurem Business umsetzen könnt. Deswegen bin ich ein Verfechter dessen, dass man solche Kurse, die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen, als Betriebsausgaben nachher deklariert. Es ist vollkommen klar, wenn ihr Arbeitnehmer seid und euch einfach nur mal so informieren wollt, dann ist das Ganze etwas fraglicher. Oder wenn ihr überhaupt keine Arbeit nachgeht und euch einfach nur aus Interesse heraus in so einem Kurs anmeldet. Wenn ihr aber Unternehmer seid und ihr könnt für euch selbst argumentieren, dass ihr aus unternehmerischem Interesse an diesem Kurs teilgenommen habt, dann ist nachher auch die Möglichkeit gegeben, das Ganze wieder von der Steuer abzusetzen. Das Gleiche gilt für den Bereich des Coachings. Coaching gibt es im persönlichen Bereich, also wie bekommt ihr eure Familie besser auf die Reihe, die Arbeit mit eurer Familie, wie geht ihr mit euren Freunden besser um, aber das gibt es natürlich auch immer für die Firma. Das heißt, welcher Gedanke steht hinter diesem Coaching? Wieso habt ihr euch überhaupt dort angemeldet, um euch coachen zu lassen? Wenn es ein betrieblicher Nutzen ist, dann sollte das in der Rechnung von dem Coach auch so drinstehen. Also achtet da bitte drauf, dass es entsprechend vermerkt ist. Und auch dann habt ihr die Möglichkeit, das als eine Betriebsausgabe zu berücksichtigen und somit in eure Buchhaltung einfließen zu lassen. Als letzten Punkt möchte ich das Thema Arbeitszimmer ansprechen. Das Arbeitszimmer ist immer ein Streitpunkt für das Finanzamt, weil ein Arbeitszimmer ist immer ein Raum in der privaten Wohnung. Es gibt viele Menschen, die versuchen, private Kosten als betriebliche Kosten und berufliche Kosten zu erklären. Deswegen ist das Finanzamt hier immer sehr gewarnt und es geht gleich eine rote Lampe an, wenn ihr in eurer Steuererklärung das angebt. Das heißt, da muss man sich von vornherein auf Rückfragen gefasst machen. Sage ich ganz klar. Vom Gesetzlichen her. Wenn einem kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, dann kann man ein Arbeitszimmer steuerlich geltend machen. Wenn man jetzt den Arbeitnehmer betrachtet, der hat normalerweise bei seinem Arbeitgeber, bei dem Unternehmen, in dem er arbeitet, einen Schreibtisch oder eine Stelle, wo er seine Tätigkeit normalerweise ausübt. Und der Arbeitgeber wird grundsätzlich sagen, okay, ich schmeiß dich jetzt nicht raus, du darfst nicht weiter arbeiten, sondern wenn du arbeiten möchtest, darfst du gerne hier bleiben und weitermachen. Demnach steht ihm grundsätzlich ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung. Er braucht demnach nicht unbedingt einen weiteren Arbeitsplatz zu Hause. Wenn doch, dann muss er das genau nachweisen. Er muss zum Beispiel sagen, okay, bei der Arbeit ist es immer zu laut, ich muss einen Teil zu Hause machen. Meine Tätigkeiten sind so verantwortungsvoll, dass ich die Unterlagen nicht offen bei meiner Arbeit rumliegen lassen darf. Dementsprechend muss ich einen Arbeitsplatz zu Hause haben. Oder aber er bringt einen Nachweis von seinem Arbeitgeber, der ihm wirklich bestätigt, dass er teilweise zu Hause ausarbeitet. Typisches Homeoffice. Das ist auch eine Möglichkeit. Bei dem Unternehmer sieht es oft noch mal ein bisschen anders aus. Wie von vornherein gesagt, der Unternehmer muss ständig in Bewegung sein, um neue Geschäfte anzubahnen. Demnach ist davon auszugehen, dass er zwischendurch, wenn ihn dann einfach mal nachts die Muse küsst, auch die Möglichkeit haben muss, sich an den Schreibtisch zu setzen. Und dann wäre es natürlich sehr unpraktisch, wenn er erstmal in eine Firma fahren müsste oder zu einem Arbeitsplatz fahren müsste. Darüber hinaus hat natürlich der Unternehmer immer die Möglichkeit, Geschäftsräume anzumieten, kann diese Miete dafür auch als Betriebsausgabe absetzen. Wenn der Unternehmer das aber nicht hat, wenn er keine angemieteten Geschäftsräume hat, dann steht ihm einfach nur die Möglichkeit zur Verfügung, dass er zu Hause seine organisatorische Tätigkeit ausübt. Er kann also nur mit einem Arbeitszimmer arbeiten. Grundsätzlich hat der Unternehmer also von vornherein ist ihm hier Tür und Tor geöffnet und für den Arbeitnehmer ist es eher schwieriger. Weiterer Punkt beim Arbeitszimmer ist eine Kostendeckelung, die das Gesetz vorsieht. 1.250 Euro ist der Höchstbetrag, wenn das Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit darstellt. Wenn man also jetzt ein Homeoffice hat als Arbeitnehmer, ist es nicht der absolute Mittelpunkt, weil grundsätzlich ist erstmal die Firma, für die man arbeitet, der Mittelpunkt. Dort wird man halt immer wieder einberufen, einbestellt hat, gegebenenfalls auch einen Schreibtisch, von dem man dort arbeitet. Oder das Homeoffice ist eher unterstützend. So der Regelfall. Es gibt natürlich immer Ausnahmefälle. Bei dem Unternehmer ist es so, wenn er keine angemieteten Räume hat und wenn er sein Unternehmen von zu Hause aus betreibt, wenn er einen Online-Handel oder Online-Marketing betreibt, also alles eigentlich aus seinem Büro heraus managt, dann stellt es den absoluten Mittelpunkt der Tätigkeit dar, wenn er gar nicht unterwegs ist. Wenn er selber natürlich viel im Vertrieb bei dem Kunden direkt vor Ort ist, dann dient das Arbeitszimmer mehr der Organisation und dann trägt wieder diese Deckelung in Kraft. Also man muss immer gucken, wo ist der absolute Schwerpunkt, sowohl zeitlich als auch wo werden die wichtigen geschäftlichen Entscheidungen und Anbahnung neuer Geschäfte getroffen. Und dann habt ihr eigentlich die Lösung, ob ihr die Kosten voll ansetzen könnt oder eben nur höchstens 1.250 Euro im Jahr. Und kurz zu den Kosten. Wie ermittelt man die bei einer Mietwohnung? Nehmt einfach die Warmmiete und dann anteilig die Größe des Arbeitszimmers zur Gesamtquadratmeteranzahl. Und wenn ihr ein eigenes Haus habt oder eine eigene Wohnung, rechnet die Abschreibung aus pro Jahr für das Gebäude, nehmt die Zinsen für das Darlehen, die ihr bezahlt und alle Nebenkosten und das eben anteilig für die Größe des Arbeitszimmers. Und darüber hinaus, zu diesen genannten Beispielen, gilt es natürlich immer, wenn ihr als Unternehmer eine Werbekampagne ausprobiert und die fruchtet überhaupt nicht, wenn ihr für euer Unternehmen eine Fehlinvestition macht. Und das wird ein Unternehmer eher tun als ein Arbeitnehmer. Er ist eher geneigt, einfach mal Geld rauszufeuern, um zu gucken, wie es funktioniert. Also einfach mal ein Pilotprojekt zu starten für eine neue Geschäftsidee. Wenn ihr dabei Geld versenkt, dann ist das okay. Fehlinvestitionen gehören zu einem Unternehmen dazu. Und grundsätzlich können diese auch erstmal als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Jedoch ist es hier und wie auch in allen anderen Fällen notwendig, und das hat eigentlich jetzt gar nichts mit der grundsätzlichen Überschrift dieses Podcasts zu tun, sammelt die Rechnungen. Sammelt für alles Rechnungen und dokumentiert, wofür es war. Wenn ihr in 4 Jahren vom Finanzamt einmal überprüft werdet, und ihr habt eine Rechnung, wo ihr nachher nicht mehr wisst, wofür die ausgegeben wurde. Gerade wenn das jetzt was nichts mit eurem ursprünglichen Unternehmen zu tun hat und der Betriebsprüfer vom Finanzamt hakt da ein, schreibt es euch lieber nochmal dazu. Ne? Gute Dokumentation, gute Ablage der Rechnung, wahnsinnig wichtig. Ich komme jetzt somit zum Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitnehmen können, dass der Unternehmer gegenüber dem Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, mehr Kosten abzusetzen. Und zwar aufgrund des Grundgedankens, dass der Unternehmer immer zuerst Kosten produziert und dann den Umsatz bekommt. Und der Arbeitnehmer, sobald er die Sicherheit hat, Gehalt zu bekommen, muss er grundsätzlich nicht mehr so viele Kosten produzieren. Das ist dieser Grundgedanke. Führt euch das bitte immer vor Augen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Hinterfragen eurer eigenen Ausgaben, ob ihr dort vielleicht noch etwas findet, was ihr nachher in die Steuer einfließen lassen könnt. Und freue mich auf die nächste Folge, wenn ihr hoffentlich wieder mit dabei seid.